Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.
Also ich sehe auf jeden Fall mal jede Menge Stacheln, zwar keine Tiere, aber solange ich die Stacheln sehe, weiß ich, dass da auch die Stachelschweine sein müssen eigentlich. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellabrunn, diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz. Und heute geht's um eine der Säulen, die moderne Zoos haben und die besonders wichtig sind bei modernen Zoos, und zwar um die Forschung. Und da habe ich neben mir ein ganz konkretes Beispiel, nämlich Arne Kalinowski von der Uni Bielefeld. Du machst deine Masterarbeit zu Stachelschweinen, habe ich mir sagen lassen. Also Forschung im Tierpark Hellabrunn.
Genau, richtig. Ich bin für meine Masterarbeit aktuell hier im Tierpark Hellabrunn und beobachte das Verhalten der die vier Stachelschweine, die wir jetzt gerade auch dort auf der Anlage sehen, und schaue eben, was tun die Tiere, wo halten sie sich im Gehege auf. Ich mache viel Tierbeschäftigung, aber darüber sprechen wir gleich sicherlich auch noch im Detail.
Genau, du bist tatsächlich jetzt wie lange schon hier im Tierpark, Tag und Nacht da bei den Stachelschweinen sozusagen?
In der 6. von 6 Beobachtungswochen, und meine Beobachtungen finden tagsüber statt.
Ich sehe hier keinen Campingstuhl oder irgendwas, also wie beobachtest du jetzt hier am Tag in Hellabrunn die Stachelschweine?
Ich stehe zumeist auf der Besucherseite des Geheges, bewege mich hin und her, je nachdem, wie ich die Stachelschweine am besten sehen kann. Beobachte so, dass ich immer ein Individuum im Fokus habe und das verfolge über eine bestimmte Zeit und dann eben aufschreibe, was macht es, wo ist es. Letzten Endes sammle ich hier 90 Beobachtungsstunden insgesamt. Das soll dann eine so weitreichende Datengrundlage liefern, dass wir auch aussagekräftige Resultate hinterher bekommen.
Das heißt, du studierst Biologie?
Ich habe mein Bachelorstudium in Biologie gemacht und habe mich jetzt im Master auf Verhaltensbiologie spezialisiert.
Und jetzt, warum die Stachelschweine ausgesucht?
Ja, meine Masterarbeit ist Teil eines größeren Projektes, das sich mit dem Tierwohl von in Zoos gehaltenen Kleinsäugern beschäftigt. Kleinsäuger deswegen, weil da so ein bisschen weniger Aufmerksamkeit in der Forschung drauf gelegt wurde. Also es gibt ja viel zu Affen, Raubtieren, Elefanten. Uns geht es darum, den Tieren so ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben, die sonst untergehen. Wir schauen uns also in diesem größeren Projekt verschiedene Kleinsäugerarten an, und ich konzentriere mich allerdings nur auf das Weißschwanzstachelschwein.
Und wenn du sagst, ihr macht über Kleinsäuger, du machst sozusagen die Stachelschweine, dann machen wahrscheinlich andere Studierende andere Tiere.
Sumpfmeerschweinchen oder Rüsselspringer. Und am Ende wollen wir alles zusammenbringen, um eben generelle Erkenntnisse über die verschiedenen Kleinsäuger im Zoo rauszubekommen.
Oft geht es bei Forschung, die in Tierparks betrieben wird, ja auch sehr viel um allgemeine Tierforschung, sage ich mal. Also, dass Daten vor allem gut gesammelt werden können in Tierparks und dann ja auch Datenbanken gefüttert werden und so Zoos eben die Forschung unterstützen. Dein Projekt geht aber jetzt wirklich sehr konkret auch um Zoos, oder? Also tatsächlich nicht nur um das Weißschwanzstachelschwein an sich als Tier, sondern tatsächlich um ihr Leben in Zoos.
Ja, völlig richtig. Also, was ich hier mache, ist absolut angewandte Forschung. Wir erhoffen uns Erkenntnisse darüber, welche Faktoren Einfluss nehmen auf das Wohlbefinden der Stachelschweine, sei es im positiven, aber auch im negativen Sinne, was man eventuell verbessern könnte.
Also wirklich Tipps dann letztlich auch wieder für die Zoos, was man vielleicht bei den Anlagen besser machen kann. Wir sehen jetzt hier schon relativ viele verschiedene Ansätze von Baumstumpf. Wir sehen auch gebogene Blechhütten. Man sieht hier tatsächlich auch immer diesen Steinvorsprung, diese kleine Steinhöhle, auch sehr beliebt bei den Stachelschweinen. Weiß ich zumindest, dass ich sie da oft gesehen habe. Also tatsächlich funktionieren diese Ideen, die man gehabt hat bei der Anlage, und was geht vielleicht noch besser?
Ja, genau darum geht es. Also wenn man Tiere gut halten möchte, dann kommt es natürlich einerseits auf die Gehegeeinrichtung an. Die muss den Bedürfnissen der Tiere Rechnung tragen. Bedeutet bei Arten wie dem Stachelschwein, dass man vor allen Dingen auch Versteckmöglichkeiten schafft. Stachelschweine im Speziellen ziehen sich gerne zurück. Dementsprechend muss eben auch das Gehege strukturiert sein. Also dass es Verstecke gibt, Bereiche, in denen sie ungesehen sein können, sich, wenn sie möchten, auch voneinander irgendwie ein bisschen abschirmen können. Der Boden ist auch wichtig als grabende Tierart.
Ja, da sehen wir gerade, das ist sozusagen ein, ich hätte gesagt, so ein bisschen Kies, Sand, Kies, oder?
Ja, ist auf jeden Fall eine sandige Erde, aber hält gut. Das, was die Tiere graben, stürzt nicht sofort ein, sondern es hat eine gewisse Festigkeit.
Ah, okay, also es darf nicht nur zu weich sein, sondern muss auch ein bisschen Festigkeit, dass eben nicht gleich was einstürzt. Okay. Und jetzt sag mal, Arne, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt in Hellabrunn hier die Beobachtung durchführst? Einfach, weil es nicht so viele Zoos mit Stachelschweinen gibt?
Es gibt tatsächlich viele Zoos, die auch diese Stachelschweinart halten. Der Gedanke bei meinem Projekt ist, dass ich eben für eine ausreichende Stichprobengröße in insgesamt 4 zoologische Einrichtungen gehe, um dort die Stachelschweine zu untersuchen. Ich war bereits im Zoo Krefeld mit diesem Projekt. Jetzt als zweite Station ist eben Hellabrunn dazugekommen. Und das hat sich auch ergeben, weil meine akademische Betreuungsperson Miriam Göbel, die gleichzeitig auch Kuratorin im Zoo Zürich ist, die hatte einen persönlichen Kontakt zum Hellabrunner Kurator und Tierarzt Hans-Peter Steinmetz. Ja, über dieses Netzwerk bin ich jetzt hier gelandet. Ich wollte aber auch selber sehr gerne nach Hellabrunn, nicht nur weil München zu dieser Jahreszeit sicherlich ganz lebenswert ist, sondern weil ich einfach Erfahrung sammeln wollte in einem großen Zoo. Großes Gehege, in dem auch Platz ist, um meine Tierbeschäftigungsmaßnahmen auszuprobieren. Bisher hat alles super geklappt, von daher bin ich sehr zufrieden, dass ich hier gelandet bin.
Ja, ich bin auf diese Tierbeschäftigung natürlich schon total gespannt. Einmal noch kurz, wo geht's da noch weiter? Wahrscheinlich zu Zürich dann, denke ich mir noch?
Nee, Zürich ist tatsächlich nicht geplant, denn die halten bloß eine andere Stachelschweinart. Und es müssen die Weißschwanzstachelschweine sein. Die übrigen Stationen stehen noch nicht ganz fest, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen.
Auf jeden Fall ja auch spannend, die Zoos dann auch zu sehen, was die Tierparks alle unterschiedlich machen vielleicht. Also das ist ja auch wieder dieses Voneinanderlernen, das fasst du wahrscheinlich so ein bisschen zusammen. Erstmal, sie sind da einfach hinten, hinter einem Busch. Ich weiß, wie gesagt, vor allem, weil ich die Stacheln sehe, dass da die Stachelschweine sind. Jetzt hast du festgehalten auf deinem Zettel, legen sich hinter den Busch.
Geduld ist die Grundvoraussetzung, wenn man solche Verhaltensstudien machen möchte. Bei den Stachelschweinen kommt eben hinzu, dass die hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv sind. Das heißt, die Tagesmitte wird zumeist verschlafen.
Oh, jetzt extra für uns, regen sie sich gerade. Es wird kurz einmal geschüttelt.
Positionieren sich gerade mal um, aber normalerweise ist eben zu dieser Zeit Ruhe angesagt. Das hindert mich aber nicht daran, trotzdem Daten aufzunehmen. Ich habe dann eben ein Tier im Fokus und würde dann jetzt aufschreiben, schläft an der Stelle im Gehege.
Und du darfst wahrscheinlich nicht jetzt einem der Stachelschweine die Stachel grün färben, damit du besser ihn nachverfolgen kannst.
Oh, doch, doch. Und ja,
nein, doch. Das war fast ein Witz von mir.
Ja, nee, aber das ist doch eine gute Idee. Und so haben wir es auch gemacht. Also, die 4 Stachelschweine, die sind für das ungeübte Auge nicht so ganz einfach zu unterscheiden. Und vor allen Dingen, damit ich es am Anfang auch hinbekomme, haben wir entschieden, dass die Tiere teilweise markiert werden. Jetzt gerade hat Tjark, der Stachelschwein-Papa, und Xenf, der eine Sohn, die haben beide eine blaue Sprühmarkierung am Hintern.
Jetzt schaue ich mal gerade, jetzt sollen die sich doch bitteschön ein bisschen regen. Ah, ich kann sie nicht so richtig gut erkennen.
Ja, ich glaube, das Tier, was wir da jetzt gerade sehen, ist auch keins der Markierten.
Okay, also eine kleine Markierung mit einer Farbe, die auch ganz schnell wieder abgeht, nehme ich mal an. Aber immerhin.
Die lässt nach einer Zeit nach.
Wer das vielleicht gesehen hat, weiß jetzt auch warum. Die hier vielleicht einen kleinen blauen Farbtupfer haben. Und wirklich, das ist zumindest mir, wenn ich immer mal wieder hier vorbeigeschaut habe, bei den Stachelschweinen aufgefallen. Die sind immer auf einem Haufen eigentlich.
Ja, total. Man würde bei den Stachelschweinen sicherlich von Kontakttieren sprechen. Das ist ja wichtig für die Paarbindung bei den Eltern, für die familiäre Bindung sicherlich. Bei denen läuft es so.
Was fasziniert dich denn am meisten an der Tierart?
Schon mal ihr Erscheinungsbild, ne? Dieses charakteristische schwarz-weiße Stachelkleid ist ja super cool und auch das, was ja BesucherInnen, würde ich sagen, als erstes ins Auge sticht. Diese Stacheln können bis zu 40 cm lang werden, sind damit die größten Stacheln, die es so bei Säugetieren gibt. Durch dieses Stachelkleid können sie sich gut verteidigen, würden das also im Fall einer Bedrohung erstmal aufstellen, um sich größer zu machen. Und wenn der Angreifer davon noch nicht eingeschüchtert ist, dann fangen sie vielleicht an zu knurren oder mit dem Schwanz zu rasseln. Und wenn das immer noch nicht hilft, dann würden sie zur Verteidigung rückwärts auf den Angreifer zulaufen. Und wenn der nicht schnell genug wegkommt, dann kriegt er im Zweifelsfall einige Stacheln in die Schnauze gedrückt und hat es dann aber hoffentlich auch gelernt.
Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellabrunn.de/tickets. Probiert's aus!
Arne, du hast auch gesagt, du forschst auch ganz explizit zur Tierbeschäftigung. in Tierparks ja immer ein ganz großes Thema. Also wie kriege ich es hin, dass die Tiere nicht zu langweilig ist? Sie müssen nicht viel Futter suchen, sie werden gefüttert. Was geht an Tierbeschäftigung und was sind da so ein bisschen deine Sachen, die du beobachtet hast und vielleicht auch, wo du sagst, hey, da könnte man noch irgendwas Neues ausprobieren?
Wichtig ist, dass die Beschäftigungsangebote, die man sich ausdenkt, sicher sind für die Tiere. Kein Verletzungsrisiko besteht beispielsweise. Und man muss auf jeden Fall auch den Fähigkeiten und dem Verhalten der Tiere Rechnung tragen dabei. Im Zuge meiner Studie habe ich eben hier schon unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten ausprobiert. Das wären zum einen die schon angesprochenen Blechhütten hier, die wir als zusätzliche Versteckmöglichkeiten ins Gehege eingebracht haben.
Also wir hatten ja bisher schon diese Steinhöhlen und auch immer wieder so umgedrehte Baumstämme, wo man rein kann und so weiter, ausgehöhlte. Jetzt eben zusätzlich wie so ein großes Fass eigentlich, so ein Blechfass, bloß halbiert irgendwie und die aufgestellt, wo man sozusagen entweder drunter durchflitzen kann oder tatsächlich irgendwie Zeit verbringen kann. Die sind sozusagen jetzt neu eingebaut. Ich zähle mal so grob 2, 4, 6, 8, 18.
Ja, genau. Vorher gab es ja auch schon 3 größere Verstecke, in denen die Tiere auch viel Zeit verbracht haben. Und jetzt in dieser Woche sind eben noch 8 von diesen halbrunden Blechen im Gehege. Die sind etwas länger als 1 Meter und ungefähr 0,5 Meter hoch. Also so, dass ein erwachsenes Stachelschwein da auch bequem durchlaufen kann. Das machen sie auch viel. Also sie nehmen Routen durch das Gehege, die sie explizit durch diese Tunnel führen. Kann darauf schließen lassen, dass sie ganz gerne einen bedeckten Körper haben oder irgendwie unter etwas drunter sind, auch wenn sie sich bewegen. Da passen dann tatsächlich auch 3 Stachelschweine unter eine solche Hütte. 4 nicht ganz, deswegen musste zuletzt meist die Stachelschweinmutter Onisha dann außerhalb der Hütte Platz nehmen.
Voll gemein, du hättest ein bisschen größer machen können.
Das stimmt, das war vielleicht ein Planungsfehler. Aber genau, die schlafen eben auch zusammengekuschelt dann unter diesen Hütten. Dadurch, dass der Boden nicht fest ist, haben sie auch die Möglichkeit, sich da noch ein bisschen Kuhlen reinzugraben oder Seiteneingänge, wie du da vorne vielleicht siehst.
Oh ja, da haben sie praktisch, dass man nicht nur jetzt einfach vorne und hinten rein kann, sondern eben auch an der Seite noch ein bisschen ausgehöhlt.
Ja, genau. Also sie haben die Möglichkeit, diese Verstecke auch nach ihren Vorstellungen so ein bisschen zu verändern.
Da wirst du dich gefreut haben, als sie das gemacht haben, oder?
Ja, absolut, absolut. Also das ist natürlich Best Case, wenn die Tiere die Möglichkeiten, die du ihnen gibst, nutzen und ja, vielleicht auch auf eine Weise nutzen, die du vorher nicht erwartet hast. Dass die Tiere ihr eigenes Ding daraus machen, das werte ich auf jeden Fall positiv.
Ich bin mit Arne jetzt noch hinter die Stachelschweinanlage gegangen, auf die andere Seite. Und da hast du gleich mal so richtig hier noch was aufgebaut. Ich sehe hier einen umgedrehten Blumentopf, ich sehe ein Holzstäbchen, ich sehe einen größeren Bambusstab. Was hat's damit auf sich? Auch wieder Tierbeschäftigung?
Ja, genau. Das sind also einige der Beschäftigungsangebote, die ich den Stachelschweinen mache.
Ein kleiner Holzstab, sieht so ein bisschen von der Größe wie eine Zigarre aus.
Das ist jetzt aus der Kategorie geruchlicher Anreiz, ein ja, Dufthölzchen, was ich in einem Gewürz habe marinieren lassen, das jetzt auch den Duft angenommen hat.
Curry, eindeutig Curry.
Ja, es ist Kurkuma.
Oh, Kurkuma.
Aber Curry enthält ja meist auch Kurkuma. Also für viele Tiere spielen Gerüche eben eine sehr, sehr große Rolle. Wahrscheinlich größer als für die meisten Menschen. Deswegen ergibt es in meinen Augen nur Sinn, das auch zu bedienen.
Das heißt, du hast dieses Kurkuma-Hölzchen einfach zack irgendwo in die Anlage gelegt? Oder wie hast du es gemacht?
Diese Stäbchen liegen dann einfach auf dem Boden, diese Dufthölzchen. Dann haben die Tiere ein paar Stunden Zeit, das zu finden. Und wenn sie es finden, dürfen sie eben sich damit beschäftigen, das damit tun, was sie möchten.
Was passiert denn dann genau?
Wenn sie sich irgendwie 1-2 Meter davon entfernt befinden, dann nehmen sie aber offensichtlich den Geruch auf, schnuppern dann in der Umgebung und wenn sie es gefunden haben, dann schnuppern sie weiter an diesem Hölzchen. Wenn der Geruch gefällt, nehmen sie das Hölzchen mit, tragen es weg, nagen daran, sind ja Nagetiere und machen es manchmal auch ganz kaputt. Aber auf der anderen Seite ist es auch schon vorgekommen, dass die Tiere kurz dran riechen, dann aber nichts weiter damit tun. Ob das dann heißt, dass der Geruch nicht gefallen hat, weiß ich nicht. Noch eindrücklicher als bei den Dufthölzern ist es allerdings bei den anderen Enrichment-Kategorien. Wenn wir da vielleicht direkt mal rübergehen.
Ja, wir schauen mal weiter. Hier ist so ein kleiner Umzugskarton, sage ich mal fast, mit
Hackschnitzeln als neues Substrat.
Kleine Holzschnitze.
Genau. Und das habe ich dann einfach ins Gehege reingestellt und die Tiere durften es untersuchen, ein bisschen darin graben.
Und dann haben sie da gegraben und war das jetzt eine Überlegung, wäre das auch ein Boden? Also statt dem Kies-Sandboden, wäre das eine Idee oder nur ein Teil, also wie so eine Art zusätzlicher Spielplatz? Was wäre jetzt deine Idee daraus?
Es wäre sicherlich eine Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle im Gehege auch mal sowas auf den Boden aufzubringen. Das eignet sich natürlich nicht als Substrat, um darin einen Bau zu graben. Deswegen macht es keinen Sinn, die ganze Anlage damit auszulegen. Aber eben um für Abwechslung zu sorgen, könnte man das sicherlich nochmal machen.
Dann schauen wir noch eins weiter. Was hast du hier noch?
Den Tonblumentopf. Und auch wenn es mutmaßlich nur ein schnöder Blumentopf ist, eignet sich der eben auch durch seine Größe dazu, dass die Tiere ihn ins Maul nehmen können, wegtragen können, mehr oder weniger damit spielen können. Das habe ich auf jeden Fall auch schon beobachtet. Dann haben wir noch einen Besenkopf. Sieht aus wie so ein Reisigbesenkopf, ist allerdings Bambus in diesem Fall.
Oder ein bisschen wie ein Stachelschweinschwanz, hätte ich fast gesagt. Wie die Stacheln, oder?
Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich weiß nicht, was die Stachelschweine vor dem Hintergrund davon halten. Aber der jetzt mal als Beispiel für ein, sage ich mal, Abfallprodukt, was so im Zoobetrieb entsteht. Also da wurde jetzt viel mit gefegt. Deswegen ist er dazu nicht mehr so gut geeignet. Aber für die Tiere kann es immer noch ein Anreiz sein, irgendwas damit anzustellen. Das ist, wie gesagt, der Gedanke bei diesen neuen Objekten, einfach was reinzugeben, was die Tiere sonst nicht da haben und sie dann damit machen lassen, was sie möchten.
Ist wahrscheinlich auch wirklich ein Gedanke, auf den man erstmal nicht kommen würde, weil man ja denkt, ach, so eine Anlage soll vielleicht eher schön aussehen. Man möchte eben Bäume drin haben, Pflanzen drin haben, so. Und wenn ich jetzt als Besucher auf einmal sehen würde, da ist ein Blumentopf drin und dann sehe ich als Besucherin, da ist ein halber Besen, dann denke ich irgendwie, was haben die Tierpflegerinnen und Tierpfleger denn da gemacht? Die haben ja da Abfall drin gelassen, so in etwa.
Mag manchmal irritieren. Aber ich sehe absolut die Vorteile davon, wenn man mal ein bisschen Unordnung im Gehege erlaubt. Und diese Gegenstände werden ja eben mit einem konkreten Hintergedanken verwendet. Es geht eben einfach darum, den Tieren neue Anreize zu geben, sie mit Dingen und Situationen zu konfrontieren, die im Alltag sonst nicht vorkommen.
Hier ist noch irgendwie eine Art Geweih fast, oder?
Ja, genau. Das ist das Geweih oder eine Geweihstange eines mesopotamischen Dammhirsches hier aus dem Tierpark Hellerbrunn. Der brauchte das Geweih nicht mehr. Die werfen das ja jedes Jahr im Frühjahr ab. Aber für andere Tiere kann es immer noch interessant sein. Und Geweih besteht ja aus Knochen. Und das hat tatsächlich auch potenziell eine große Relevanz für die Stachelschweine. Denn anders als manche denken, ernähren die sich nicht nur vegetarisch, sondern fressen teilweise auch die Überreste anderer Tiere oder eben deren Knochen. Vor dem Hintergrund kann diese Geweihstange sogar einen Nährwert haben für die Stachelschweine. Ich habe noch nicht beobachtet, dass sie wirklich daran knabbern, sondern sie haben diese Geweihstangen zwar eingehend untersucht, aber jetzt noch nicht komplett auseinandergenommen.
Okay, also da vielleicht eher mal was, wo du gedacht hast, mal schauen, vielleicht knabbern sie sogar dran, haben sie dann doch nicht gemacht. Ja. Aber auch wieder eine krasse und super Idee eigentlich. Und dann schauen wir mal noch weiter. Jetzt kommt, hier ist noch ein Grillkohlesack in etwa.
Da müssen Pellets für andere Tiere drin gewesen sein, in diesem großen Pappsack. Und den habe ich jetzt einfach mit einigen Tannenzapfen befüllt.
Ah. Okay, Tannenzapfen.
Da ist einfach die Idee, diesen Pappsack, der auch Geräusche macht, wenn man dran schüttelt, ins Gehege reinzuhängen.
Also meistens einfach, ich denke mir was aus und dann mal schauen, was passiert.
Ja, absolut.
Gehen wir einfach noch weiter. Jetzt kommt hier noch unser Bambus zum Einsatz. Also ein armlanger, dicker Bambusstab mit Löchern drin.
Das ist jetzt das Futter-Enrichment. Also das sind Gegenstände, die dann mit kleinen Snacks bestückt werden für die Tiere.
Bei den Stachelschweinen?
Bei den Stachelschweinen sind das konkret Nüsse und Samen, also Walnüsse, Haselnüsse, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne. Und das eignet sich eben, auch weil es trocken ist, sehr gut, um es irgendwie in andere Gegenstände reinzufüllen. Und das mache ich zum Beispiel mit diesen Bambusrohren. Die sind arm lang und arm dick und haben eben dann verschieden große Löcher darin, sodass ich dann die Nüsse und Körner dort reinfüllen kann. Die Tiere aber, um sie dort rauszubekommen, das Bambusrohr ein bisschen rumrollen müssen, ein bisschen kippen und mit Glück und Geschick fällt dann eine Nuss raus.
Ich wollte gerade sagen, so ganz leicht stelle ich mir das jetzt in dem Fall gar nicht vor.
Nee, absolut. Aber darum geht's auch, ne? Dass du die Tiere vor Herausforderungen stellst, ne? Dass sie ihr Futter nicht immer auf einer blanken Fläche serviert bekommen, sondern dass sie sich ein bisschen anstrengen müssen, um dran zu kommen.
Und die Stachelschweine haben das dann hingekriegt? Was hast du beobachten können?
Ja, absolut. Also die kriegen sehr schnell raus, wie man zum Beispiel diese Bambusrohre bedient. Sie haben daran erst versucht zu nagen und die Löcher vielleicht zu weiten oder so, aber sind schnell drauf gekommen, dass man die Teile eben rumrollen muss, dass die Sachen einfach rausfallen.
Wenn sie es bei einem hingekriegt haben, wie es funktioniert, haben sie es beim nächsten dann sofort auch wieder hingekriegt oder fängt man da wieder bei Null an?
Nee, also
die merken sich das da auch so richtig.
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass dort ziemlich schnelles Lernen stattgefunden hat.
Und tatsächlich ja auch spannend dann zu merken, oh, das war jetzt doch viel zu leicht irgendwie, das haben die ja ruckzuck hingekriegt. Oder dass ich irgendwie merke, oh, das kriegen die gar nicht hin, das ist ja auch nicht ideal.
Ja, absolut. Und deswegen ist es auch wichtig, die Beschäftigungsangebote eben an die Tiere und deren Fähigkeiten anzupassen.
Und wirklich das zu testen, weil so ein Schwierigkeitsgrad für Stachelschweine weiß man jetzt ja auch nicht direkt, wie schwer sollte ich es machen.
Wie du auch, glaube ich, schon angedeutet hast, geht es darum, es nicht zu einfach zu machen, weil sonst hat es nicht den erhofften Effekt. Aber wenn man die Beschäftigungsmöglichkeiten zu schwer gestaltet, dann kann das bei den Tieren sicherlich auch Frust auslösen. Aber ich habe den Eindruck, dass ich es mit diesen Maßnahmen bisher ganz gut getroffen habe. Und dann haben wir hier noch diese große Baumscheibe.
Ich schau mal. Ja.
Etwa 40 cm Durchmesser, gesägt aus einem dicken Baumstamm. Und da habe ich einige Vertiefungen reingebohrt. Und auch die werden dann mit Nüssen und Kernen bestückt. Und dann können die Stachelschweine versuchen, sich das Futter da raus zu poolen, sage ich mal.
Das stelle ich mir jetzt gar nicht so leicht vor, weil ich tatsächlich diesen Baumstamm ja doch wieder schlechter umwerfen kann, weil der doch schwer ist. Also da muss ich dann mit der Stachelschweinzunge ganz tief runter, oder was mache ich da als Stachelschwein?
Ja, also mein Gedanke dabei war, dass sie ihre Vorderpfoten dazu einsetzen könnten, um eben die Nüsse da aus den Löchern rauszuholen. Aber was ich tatsächlich noch mehr beobachtet habe, ist, dass sie ihre Nagezähne einsetzen. Siehst du, glaube ich, auch hier vorne, da sind schon ein paar Nagespuren. Also die versuchen dann, die Löcher zu erweitern, um einfacher an die Nüsse zu kommen. Aber du wärst überrascht, wenn ich dir sage, dass ein Stachelschwein auch die Kraft hat, um diese schweren Holzscheiben anzuheben, zu kippen. Da habe ich jetzt noch nicht hier in Hellerbrunn, aber im Zoo Krefeld zum Beispiel auch schon Stachelschweine mich überlisten sehen, die dann diese Holzscheiben einfach umgekippt haben, um an das Zeug zu kommen.
Ah, genau, das, was du eigentlich gedacht hast, oder wie ich jetzt auch gedacht habe, ja. Das ist jetzt zu schwer, das können sie nicht umwerfen, haben sie dann doch hingekriegt.
Ja, genau. Also man wundert sich manchmal, was die Tiere dann wirklich mit diesen Beschäftigungsangeboten anstellen. Aber es ist ihnen erlaubt.
Ja, und dann sehe ich jetzt hier auf einmal noch so einen, darf ich mal in die Hand nehmen, ja, wie so ein Tennisball großer Stein, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ein Stein ist es nicht, sondern einfach harte Erde. Da sind auch wieder ein paar Körner drin.
Nicht dein Ernst, da hast du Körner reingepriemelt.
Ja, ja, als es noch matschig war, habe ich da so ein paar Matschkugeln gemacht, Körner reingetan und es dann aushärten lassen. Und jetzt sind es richtig schön harte Nagebälle.
Okay, da wäre ich jetzt, glaube ich, schon mal ein bisschen hilflos, wie ich da an die Körner komme, wenn die da innen drin sind.
Da kommen wieder die kräftigen Kiefer und Zähne der Stachelschweine zum Einsatz. Für die ist das überraschend leicht, so einen Nageball zu knacken. Das haben die tatsächlich innerhalb weniger Minuten komplett zerlegt und müssen dann nur noch die Körner aufsammeln.
Auch schön, ich stelle mir immer vor, wie du tagelang irgendwelche Sachen vorbereitest und die Stachelschweine, okay, das haben wir auch wieder in 5 Minuten gelöst.
Ja, genau. Kommt auch vor, aber dann ist es so.
Und also wirklich super Chance auch für Zoos, wenn sowas häufiger da ist, weil man ja einfach unglaublich viel lernt und hier ausprobiert. Also es ist ja auch eine Zeitsache, wenn da noch jemand zusätzlich zu den Tierpflegerinnen und Tierpflegern, die ja das letztlich auch immer wieder probieren und Anregungen machen für die Tiere, da einfach nochmal viel mehr Neues ausprobiert wird und auch sehr genau beobachtet wird.
Da braucht es diese Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen, die dann die Ressourcen mitbringen, sich wirklich ausgiebig mit den Tieren beschäftigen können. Und dann kommt auch gute Forschung bei rum.
Arne, dann vielen, vielen Dank dir und wahrscheinlich werden dann, wenn deine Arbeit mal raus ist, vielleicht auch einige Sachen wieder hier angewendet, um den Stachelschweinen noch bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.
Da bin ich auch gespannt drauf, wie wir da eine Nachhaltigkeit reinbekommen und was dann eventuell auch übernommen werden soll für die Zukunft.
Das war's dann also von Mir Sant Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn für diesmal. Wer noch nicht genug von den Stachelschweinen hat und noch mehr erfahren will übers Kuscheln zum Beispiel, ob die Stacheln beim Kuscheln stören, da haben wir die Stachelschweine schon mal ganz ausführlich besprochen und zwar in Folge 81 von unserem Podcast. Also mehr über die faszinierenden stacheligen Tiere in Folge 81 zum Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir sind Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.